Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich habe mal ein paar Leute zusammengetrommelt, weil ich glaube, den meisten Menschen in diesem Land ist gar nicht klar, was gerade wirklich los ist. Medial sehe ich momentan sehr viele Dinge, aber nicht die wichtigen Dinge. Und deswegen habe ich heute mal den Stefan, den Christian und den Markus, alle Experten auf ihrem Gebiet. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Wunderschön.
Mit dem Christian Lohmeier mal anfangen, weil Christian, du bist ja momentan sehr im Social-Media-Bereich unterwegs und warnst Leute, dass momentan Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Möchtest du vielleicht mal anfangen, wo die Probleme gerade sind?
Die Probleme sind gerade in einer Gesamtsituation, die wir in diesem Land haben, die so viele Neuerungen in unserer Energieversorgung in den letzten Jahren zusammengetragen hat und sich ergeben haben, dass jeder normale Mensch dafür sorgen würde, dass man so sicher es irgendwie geht, mit der Energie umgeht. Und ich habe seit Monaten davor gewarnt, dass wir unsere Speicher nicht voll gemacht haben in einer Phase, in der wir unsere letzten Atomreaktoren abgeschaltet haben. Eine Situation, die wir in Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Eine Situation, wo wir immer noch kein Gas aus Russland bekommen, auch gar nicht können, wenn mich einer fragt, weil die Leitungen durch die Ukraine laufen. Gleichzeitig in die Ukraine viel Gas liefern müssen, auf Wind und Sonne gesetzt haben und aus allem Möglichen aussteigen wollen. Und in diesen Kombinationen aus verschiedensten politischen Ideen und Fantasien kommt jetzt ein Winter, der eben sich erdreistet, nicht zu den wärmsten Wintern zu gehören. Ein ganz normaler Winter wieder. Und ich glaube, dass die Politik in all ihrer Unfähigkeit wirklich glaubt, sie kann die Sache aussitzen gerade. Seit Wochen und Monaten lügt der Taschenrechner aber nicht, nämlich dass die Speicher mal weniger werden. Man erklärt uns gebetsmühlenhaftig, man braucht die Speicher gar nicht in die Versorgung, weil wir haben ja das glorreiche LNG. Ich habe mal ein Video gemacht, als damals diese LNG-Terminals gebaut wurden, habe gesagt, bravo, noch ist Biden Präsident. Jetzt wechseln wir von Putin zu Donald Trump, wenn der gewählt ist. Und ist das die bessere Variante für jeden wirklich sicher? Und heute sitzen wir hier, stellen fest, dass in den USA ein Wintersturm ist, stellen fest, dass die Ostsee sich erdreistet einzufrieren. Da steht jetzt ein Schiff fest. Und warten auf LNG-Schiffe, die auch dann nicht kommen, wenn man eigentlich das Gas mit Gewalt gerade kaufen will. Und wir erleben, dass sich ein hochqualifizierter Herr Müller bei der Bundesnetzagentur anscheinend A drückt und B verkalkuliert hat. Und uns fliegt das alles gerade um die Ohren. Und niemand interessiert es. Ja, warum auch? Weil Lindsay Vonn ist ja gestürzt bei Olympia. Das sind die Top-Nachrichten heute. Und Bayern ist in einer Situation, wo man sagen kann, dass die eigenen Ziele, die Gesetze, die wir ja eigentlich in diesem Land haben, was die Füllstand der weil sie Füllstand der Speicher angehen, gerissen wurden. Und zwar erheblich, nicht um 1-2 Prozentpunkte, sondern erheblich. Da kann Stefan nachher nochmal die Fakten zu nennen. Und es ist Schweigen im Land. Es ist einfach Schweigen im Land. Seit 2 Tagen exportieren wir also in Bayern jetzt Gas aus der Schweiz. Das importieren wir Gas aus der Schweiz. Eigentlich haben wir dahin exportiert. Und die Frage, und das muss Stefan uns gleich mal alles erklären, kann man sich alles vorstellen, als einen großen Gastank, der langsam leer wird? Oder haben wir nicht ganz groß das Problem, dass wir verschiedene Gasbereiche haben, wo irgendwann der Druck so nachlassen wird, dass gar nicht kontrolliert abgeschaltet werden kann, sondern dass wir eher in die Gefahr laufen, dass unkontrolliert der Gasdruck runtergeht, die Thermen glauben, es ist ein Leck und schalten sich selber ab. Das ist so schnell, dass man gar nicht so schnell reagieren kann. Die Angst habe ich gerade, darauf laufen wir aus meiner Sicht hinaus. Und das ist jetzt die Frage, die wir heute vielleicht ein bisschen klären wollen. Wie groß ist wirklich die Gefahr für den zivilen Frieden? Weil wenn das passiert und es immer kalt wird, haben wir, glaube ich, ein Problem.
Ja, mein lieber Stefan, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Energie und ich habe da jetzt mal eine Frage, weil das, was Christian sagt, gilt ja heutzutage schon als Schwurbelei, wenn man einfach nur Fakten nennt. Du machst das auch schon ein bisschen länger mit Fakten. Ich habe die Grünen immer im Ohr bei mir noch, das fing schon vor über 20 Jahren an, mit Trittin, die Energiewende, die dringend nötig ist, um CO2 einzusparen, kostet uns so viel wie eine Kugel Eis, Katrin Göring-Eckardt, Sonne und Wind, schickt keine Rechnungen. Und wir müssen nur mehr Erneuerbare bauen und AKWs brauchen wir auch nicht, obwohl ich sehe, dass der Rest der Welt 100% auf AKWs hinläuft oder nuklear, selbst Fukushima, trotz der Katastrophe, alles ist da. Was machen wir denn richtig, was alle anderen falsch machen?
Nix.
Zum nächsten Teilnehmer.
Gut, danke.
Also tatsächlicherweise ist das Problem, ich habe mir den Spaß jetzt mal gemacht und habe mal durchgerechnet, wenn wir die letzten AKWs noch hätten, die letzten 6, dann würde man ungefähr das, was wir jetzt an LNG reinkriegen, das würde man einsparen können. Also das heißt, wir hätten gar kein Gasspeicherproblem, hätten wir die letzten 6 AKWs noch, weil dann würden wir ungefähr 350 Gigawattstunden am Tag einsparen und unsere Speicher wären viel voller, als sie jetzt sind. Weil wir haben ja gerade gehört, in Bayern haben wir mittlerweile bei 19%. Es gab ja diese Übung von der Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die sogenannte Lükex 18, wo eine Gasmangellage diskutiert worden. Und da ging es darum, wenn am 1. Februar nur noch 40% in die bayerischen Speicher waren, da waren aber ungefähr nur noch 25% drin und heute sind wir bei 19%. Und der eine oder andere Speicher ist nur noch bei 7-8%. Das heißt, wir rechnen ja immer als einen großen Speicher ganz Deutschland, aber wie Christian richtig gesagt hat, das stimmt natürlich nicht, weil du hast natürlich Regionalprobleme. Du hast ja nicht WLAN-Gas, das du vom Norden in den Süden mal eben schnell runterschicken kannst, sondern das muss ja über Pipelines gehen, da wo sich dann jeder sein Gas abzweigt und der Rest, was überbleibt, der kommt dann nach Bayern oder in den Süden. Und das wird ein richtig krasses Problem werden. Ich habe das gestern mit Kai zweimal durchgerechnet, dass wir einfach mal gesagt haben, er hat die Wetterprognose für die nächsten Monate gemacht, ich dazu quasi die Gasspeicherstände. Und ja, das sieht verdammt nochmal danach aus, dass wir in spätestens 2 Wochen eine sogenannte Gasmangellage kriegen. Dann wird die Industrie wahrscheinlich abgeschaltet, weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein massives Problem, weil dann werden unsere Speicher irgendwo bei 3-4% landen zum Schluss im Ende April. Ja, und da können sie nicht mehr genug ausspeichern. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, wir können nicht nur mit den Importen unser Land betreiben, weil die Importe haben im Schnitt 2267 Gigawattstunden die letzten 30 Tage. Wir verbrauchen aber im Schnitt 4200. Also über 2000 kämen aus den Speicher fast die Hälfte. Und ohne die Speicher geht's halt einfach nicht. Und da müssen wir eigentlich fast die komplette Industrie vom Gasnetz trennen oder die Stromversorgung, je nachdem. Also das wird noch hochspannend, dieses Thema.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Weil viele sagen jetzt, was haben die AKWs jetzt mit dem Gas zu tun? Stimmt es, dass wir momentan Gas brauchen, 20-25%, um Strom zu erzeugen? Also nur mal für, ja. Wenn das so ist, ist es also so, dass wir das Gas dann hätten nicht für die Verstromung benutzen müssen, weil da wären die AKWs für da gewesen oder Kohlekraftwerke, die wir auch gesprengt haben, die weltweit ihresgleichen suchen in puncto Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also es ist tatsächlich so, ja?
Ja, es ist, du musst dir nur überlegen, diese AKWs haben dauerhaft Strom produziert, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und das fehlt uns natürlich jetzt und das müssen wir jetzt hauptsächlich durch Gaskraftwerke und durch Importe ersetzen. Im Winter ist aber so, dass unsere Nachbarn auch nicht gerade zu viel Strom übrig haben. Das heißt, wir machen momentan sehr viel mit Gas, teilweise bis zu 30% erzeugen wir mit Gas. Und wenn das dann zum Beispiel 20 Gigawatt haben, ist das pro Stunde, haben das ja 20 Gigawattstunden, dann brauchen wir dafür 40 Gigawattstunden Gas, weil du ja immer, die Effizienz der Gaskraftwerke liegt zwischen 40-60%. Und das heißt, wenn du das mal 24 Stunden hochrechnest, ja, dann geht 800 Gigawattstunden am Tag teilweise von diesen 4000 nur für die Verstromung drauf. Und so viel haben wir noch nie gehabt, wie jetzt in den letzten Jahren, dass wir so viel mit Gaskraftwerken verstromen, weil halt einfach die Grundlast aus Kohle und aus AKWs fehlt. Also wenn wir jetzt die AKWs abgeschaltet hätten und hätten Kohle dafür gehalten, hätten wir es halt über den Weg gemacht. Braunkohle haben wir selber. Aber wir haben ja beides abgeschaltet, weil wir haben ja super schlau. Und wenn halt dann so wie die nächsten Tage kein Wind geht oder morgen geht zum Beispiel relativ wenig Wind, ja dann Houston, wir haben ein Problem. Weil wo soll der Strom dann herkommen? Wir brauchen rund um die Uhr Strom. Irgendjemand muss den produzieren.
Und ich möchte hinzufügen, dass die Gaskraftwerke im Gegensatz zu Windkraftanlagen und PV-Anlagen ja auch Wärme abliefern, genauso wie, oder Markus im Spiel, die Biogasanlagen. Und einige Gaskraftwerke müssen sowieso betrieben werden, weil sie eben auch im Fernwärmenetz hängen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber längst nicht alle. Und da ist eben auch meine Angst, wenn da jetzt wirklich mal die Importe aus welchen Gründen auch immer in Stocken geraten, gerade aus Norwegen, unser Hauptimporteur von Gas zurzeit. Was passiert dann? Das sind 2 Leitungen. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass das nicht immer so einwandfrei war mit den Leitungen, ob das nun bewusst oder unbewusst ein Unfall ist, aber es wäre der GAU und dann auch sofort für die Stromversorgung. Das heißt, in kürzester Zeit kann Deutschland in eine ganz brisante Lage kommen. Das ist eine beschissene Nachricht, wenn wir den Fernseher anmachen und dann haben wir wirklich ein Problem. LNG ist schon so ein Problem. Das ist schon mal schlimm, dass wir da nicht mal die Hälfte von dem bekommen gerade. Auch heute wieder nicht, seit 3 Tagen, nicht mal die Hälfte von dem, was wir in den letzten Wochen zumindest bekommen haben, von maximaler Auslastung, was uns die Politik da vorlügt, kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich glaube, da wird Stefan auch recht geben. Seit Monaten haben wir keine volle Auslastung. Das ist ein so kompliziertes System, nicht vergleichbar mit einer Pipeline. Das ist absurd darauf zu setzen, weil das so gefährlich und anfällig ist gegen Störfaktoren wie Frost oder also Wetterereignisse oder Terroranschläge oder ich weiß es nicht, auch Marktreglementierungen, dass einfach andere Leute die Schiffe kaufen. Das ist so anfällig. Und darauf zu setzen als Industrienation ist so erbärmlich. Das hätte man vorher wissen müssen. Dafür haben wir eine Regierung.
Vor allem bei Norwegen muss man vielleicht kurz dazu sagen, wir haben das letzte Jahr keine Wartungen durchgeführt, weil wir die ganze Zeit ins Gas maximal geliefert haben und wir liefern immer über 100% von der Kapazität und das seit Monaten. Das heißt, die Gefahr, dass da mal was kaputt geht, die ist eigentlich riesig hoch. Und wie du gesagt hast, LNG-Schiffe momentan Amerika wegen der Kälte, da kommt nicht viel rüber in die nächsten 10 Tage und bei uns frieren die Schiffe fest. Das heißt, LNG, Habeck hat uns mal versprochen, 750 Gigawattstunden pro Tag. Ja, im Durchschnitt haben es noch nicht einmal die Hälfte und die letzten Tage waren es eher so teilweise nur 100 oder mal 200 und da gewinnst du keinen Blumentopf.
Vielleicht ganz kurz zum Gas, bevor ich zu Markus komme. Wie viel Gas haben wir von den Russen bekommen am Tag im Schnitt? Weiß das einer?
1700 waren so die Mengen, die meisten gekommen sind.
Sowas, ja. Die sind also jetzt auch weg. Weil auch das wichtigste Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte durch einen Terroranschlag mutmaßlich eines unserer Alliierten in die Luft gejagt wurde. Das kommt bei uns auch sehr wenig in den Medien vor. Mein lieber Markus, du bist Experte in betonto Biogas. Und ich erinnere mich, mit Christian war ich, glaube ich, vor zwei, inzwischen schon 3 Jahre her, mal auf der Eurotier in Hannover. Und da haben wir auch zu Biogas mal so eine Talkrunde gehabt, Christian, weißt ja noch. Und da hieß es, Biogas kann sehr viel ersetzen und ihr produziert, vielleicht kannst du es selber gut erklären, Markus, nicht nur Gas, sondern auch Wärme und Strom. Könntet ihr irgendwie einspringen und helfen?
Also ich glaube, wir könnten, wenn man uns frühzeitig schon eingebunden hätte, dann hätte das Problem auch nicht, was wir gerade haben. Hier die Anlage ist damals gebaut worden, 2003, mit einer Grundlast von 10 Gigawatt. Hier ist ein Motor verbaut, der alte Motor, der hat 1,2 MW. Wenn der konstant läuft, dann sind das ungefähr 3 MW am Tag, die der produzieren kann. Dann ist die Anlage flexibilisiert worden. Das heißt, es ist ein zweiter Motor mit der gleichen Leistung zugekommen. Hintergrund war dann eben, dass man sagt, okay, wenn tagsüber die Sonne scheint, bleiben die Motoren aus. Aber um die Energie dann produzieren zu können, machen wir abends die Motoren an, wenn die Sonne nicht mehr scheint oder wenn der Wind nicht weht oder beides stattfindet. Jetzt ist aber die Situation so, dass wir gerade hohe Strompreise haben und die Anlage auch relativ hoch fahren. Das heißt, wir fahren hier nicht bei 100%. 100% wären 1,2 MW über 24 Stunden, sondern wir produzieren aktuell circa 35, 36 MW innerhalb von 24 Stunden. Also wir könnten theoretisch und praktisch könnten wir innerhalb kurzer Zeit sogar noch mehr produzieren. Das heißt, wir können irgendwo an die 200% der Bemessungsleistung gehen. Dürfen es aber nicht, das ist gedeckelt und wir kriegen auch kein Signal dazu. Ne? Du musst dann mit der Fütterung schon mal anfangen, dass du die hochsetzt und die Anlage reagiert relativ schnell. Wenn du mehr Mais fütterst, hast du nach 2 Stunden ungefähr den ersten Tub an Gas schon, der mehr kommt. Und das alles muss aber mit Bedacht gemacht werden, vorsichtig gemacht werden und du kannst nicht von jetzt auf gleich das Ding hochfahren. Das dauert schon ein paar Stunden. Ich rede von ein paar Stunden. Ne? Hm. Und theoretisch, wir haben zwei Fermenter, wir haben 2 Gärrestlager. Wir könnten theoretisch 1 Gärrestlager auch als Fermenter nutzen. Das wäre alles innerhalb kurzer Zeit gemacht, also relativ kurzer Zeit, wenn ich vergleiche, was die Bundesregierung vorhat. Also die Biogasanlagen könnten wesentlich mehr als das, was sie aktuell leisten, wenn man uns mal an die Hand nehmen würde von jemand, der Kompetenz hat und sagt, so, wir machen jetzt mal das Doppelte. Ja? Und das würden wir hinkriegen. Und aber dieses Mais-Argument, ne, das ist, ich habe jetzt gerade noch Pferdemist gefüttert, ihr wart eben noch kurz live dabei. Ne? Es gibt so viele andere Stoffe, die wir verfüttern könnten, wenn wir nicht gesetzlich gezwungen wären, die Anlage so zu betreiben, wie sie genehmigt wurde. Das ist auch ein völliger Irrsinn. Ne? Wir könnten so viel mehr im Moment. Kartoffeln gibt es ja ohne Ende. Das heißt, die Landwirte haben jetzt zum Teil Kartoffeln für uns angebaut, die auch mit reingehen. Wir dürfen nachwachsende Rohstoffe hier verwerten, aber anderes eben nicht. Ne? Und wenn man da flexibler wäre, wir könnten viel, viel mehr. Also ich glaube, jetzt könnte man ja schon 20% ersetzen des Gases. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich habe nicht mal gehört. Ich bin mir sicher, dass
die Zahl... Wurde mir vom Fachverband Biogas so genannt, ja.
Genau. Ja, die Zahl könnte wesentlich höher liegen, also 100%.
Könntet ihr eine Dauerlast fahren, also dass du sagst, weil momentan werden ungefähr 4 bis 4,5 Gigawatt pro Stunde, also die ganze Zeit erzeugt durch Biogas im Schnitt, aber ihr könnt jetzt theoretisch ja 9 Gigawatt, wäre das möglich, dass ihr das einmal 2 Wochen dauerhaft fährt?
Ja, also werden wir die Fütterung anpassen. Wir haben, wie gesagt, 2,4 wären möglich. Wir könnten aber theoretisch noch einen Container hinsetzen mit einem Motor. Das dauert ungefähr 2 Wochen, bis sowas installiert. Muss natürlich erstmal vorgefertigt werden und so. Aber diese Möglichkeiten, die wir haben und mit der Power, die wir haben von den Firmen, die hinter der Landschaft stehen sozusagen, die sind ja genauso verrückt wie wir. Ne? Wenn es drauf ankommt, dann geht sowas auch wesentlich schneller. Ne? Und das wäre alles möglich. Überhaupt kein Problem.
Markus, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber momentan ist es so, dass wir ja die letzten 20 Jahre EEG auch für Biogas, also auf Deutsch Steuergelder natürlich auch reingesteckt haben in ein System mit Biogas, wo wir, glaube ich, weltweit führend waren, vielleicht auch noch sind. Renate Künast, die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin der Grünen, hat ja noch gesagt, die Bauern, also die Biogasanlagenbetreiber, werden die Ölscheiß der Zukunft sein. Jetzt ist es so, dass man das System auslaufen lässt. Ihr spielt keine Rolle mehr. Ich glaube, grob ein Drittel werden weiterhin bestehen bleiben und die anderen Biogasanlagen hat man fallen gelassen. Ist das so korrekt?
Was ich so lese, würde ich das bestätigen. Wir haben wahrscheinlich die gleichen Quellen. Ne?
Ja.
Und ich kann es nicht nachziehen. Ne? Das ist so einfach. Das System hier, mit was für einem hohen Wirkungsgrad wir die Motoren fahren. Wir produzieren ja nicht nur Energie, wir produzieren ja auch Wärme. Das heißt, das, was man immer sagt, Verbrennungsmotoren sind ineffizient, ne, weil ich vielleicht 30%, wenn du einen guten Motor hast, überhaupt der Energie raushole in Vorwärtsbewegung. Der Rest verpufft an Wärme. Ja, das Verpuffen fangen wir hier ein. Ne. Wir haben jetzt sogar vor, aus den Abgasen noch einmal rauszuholen. Und nicht nur aus dem Kühlwasser sozusagen. Also wir fahren hier Wirkungsgrad, der ist beachtlich. Ne. Also das, was wir an Strom produzieren, was ich eben gesagt habe, wir können theoretisch ja knapp 60 Megawatt pro Tag hier schon produzieren an Strom, können wir auch an 60 Megawatt Wärme produzieren. Das ist das Gleiche, was nochmal anfällt. Und das ist irre. Also wir sind hier am Fernwärmenetz angeschlossen. Wir können ja auch Erdgas produzieren. Ne? Da muss das Gas veredelt werden. Das ist auch ohne weiteres möglich. Wir können Wasserstoff produzieren. Wir können alles. Und wir sind flexibel. Ne?
Ich glaube, wir haben an die 270 Methaneinspeiseanlagen in diesem Land, die also Methan ins Gasnetz eben einspeisen. Auch das haben wir, hätten wir viel mehr haben können. Und die Frage ist eben bei den Kosten, wie teuer ist das Ganze? Die Auflagen machen es zu teuer. Markus hat sehr schön gesagt, es gibt so viele Stoffe, die wir einsetzen könnten, also biologisch und technisch einsetzen könnten, die auch da wären, die wir nicht einsetzen dürfen. Das ist absoluter Irrsinn. Das war schon immer und das ist genau dieses, man plant etwas und muss es dann, etwas, was man gar nicht planen kann am Ende, und dann versucht man es der Realität irgendwie anzupassen, das fällt dann eben aus. Man muss einfach hier die Ketten lösen und dann hat man auch Möglichkeiten, aber das ist politisch nicht gewollt. Und in einer Dreistigkeit, die man uns erzählt hat, dass eine andere Technik, nämlich eine nagelneue Technik, nämlich LNG, dass die Problemlösung ist und wie man das in einer gebetsmühlenartigen Wiederholung uns immer wieder eintrichtert, wie in der DDR früher, dann muss es nur oft genug sagen, bis die Leute es glauben, aber die Realität es nun mal zeigt, dass es nicht stimmt, verdammt noch eins, das kann sich jeder anschauen, von zu Hause, mit Fesselfeind oder ähnlichem, kann er gucken, sind LNG-Schiffe unterwegs, stehen da LNG-Schiffe, ja oder nein, man kann sehen, es stimmt einfach nicht. Und dann erzählt Markus, was möglich wäre, was politisch aber nicht gewollt ist, weil die Politik wie gelähmt sich gerade verhält, als wenn das alles nicht statt. Man selbst, ich weiß, wie es euch geht. Ich wache morgens auf und denke, bin ich in einem Traum? Mache ich was falsch? Verstehe ich was nicht? Was habe ich nicht begriffen? Ich zweifle ja auch an mir, weil ich sage, so kann doch keine Politik zugucken, wie ein Land vor die Hunde geht und einfach nicht reagieren. Man möchte die Leute wirklich schütteln und sagen, jetzt entscheidet etwas, macht etwas. Da, Markus Hüppelfeld sitzt da und wartet, einen Teil dann dazu beizutragen. Aber es passiert nichts. Und jetzt so langsam. Ich habe ja vor einigen Monaten gesagt, die Medien warten nicht, oder berichten nicht, dass ein Sturm aufzieht. Sie warten, bis der Sturm da ist. Und dann berichten sie darüber. Und das erleben wir gerade. Jetzt fangen die ersten Medien an, mal zu sagen, in dem Bereich schön, dass sie immer wieder sagen, alles im Griff, aber die Zahlen sind dann doch irgendwie nicht so. Wie kann das passen? Jetzt langsam wachen sie auf. Aber in den Hauptnachrichten findet das nicht statt. Und nochmal, die Fallhöhe, über die wir reden, die ist immens. Und nochmal, Anthony, frag doch nochmal den Stefan gleich, du moderierst ja nochmal nach der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass der Gasdruck in den Netzen plötzlich wegfällt und wir wirklich große Probleme aus dem Nichts heraus haben. Das ist ja das, wo ich Angst vor habe, dass man gar nicht bewusst abschaltet, die Wohnhäuser, die da geschützt sind, sondern dass die einfach abgeschaltet werden, weil der Druck weg ist. Ist das möglich? Kann das passieren? Ist das wirklich kontrollierbar, dass dieser Netzdruck immer Bestand hat und dass das nicht passieren kann?
Bevor ich das frage, mein lieber Stefan, lass mich nochmal ganz kurz festhalten, ja, dass das jeder versteht. Also die deutschen Biogasanlagenbetreiber, die dezentral verteilt sind in Deutschland, ja, könnten also das Gas veredeln, dass es ins Netz kommt. Ich habe mir von einem guten Freund sagen lassen, da gibt es selbst innerhalb der Europäischen Union Unterschiede. Ich meine, in Frankreich reichen 97%. Das wird also mit einer großen Membran gepresst, dann nochmal gereinigt, das Gas. Bei uns sind es, glaube ich, irgendwie fast 100, also 99, irgendwas. Also siehst du den Unterschied innerhalb der EU nochmal. Also da sind wir wieder bei den Auflagen, Bürokratie oder die Handfesseln, die wir angelegt haben, den Leuten, die es könnten. Ja, und dann als Abfallprodukt hätten wir dann nochmal Strom und Wärme, was in manchen Teilen gar nicht mal so unwichtig ist. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Und 2/3 der Biogasanlagen in Deutschland lässt man, obwohl man die subventioniert hat mit Steuergeldern, ja, das muss man so sagen, lässt man jetzt auslaufen, weil die Landwirte nicht bereit sind zu investieren wegen der Unsicherheit, sofort Markus, wegen der Unsicherheit der Politik. Markus?
Ihr müsst doch mal drüber nachdenken. Da draußen, ne, wo ich eben im Radlader war, da liegt ein Akku mit Sonnenenergie vom letzten Sommer. 10 Gigawatt liegen da. Rechnet mal durch, was kostet ein 10 Gigawatt Speicher? Was kostet mehr, um die Sonnenenergie vom Sommer mit rüberzunehmen? Da kommt ja auch ein Milliardenbetrag. Immer noch. Der liegt da vorne. Ne? Der hat uns 1 Million gekostet, der da liegt. Ist die Energie drin und der Akku ist auch da. Ne? Ja. Und hier können wir den entladen. Das, weißt du, das kapieren die meisten Leute ja gar nicht, was wir hier für eine Möglichkeit haben. Da reden die über Akkutechnik, viel zu teuer und das kann nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Wir haben es da liegen. Ne, die ganzen Biogasanlagen haben ihren Akku da vorne liegen. Ihr müsst uns nur sagen, wann ihr die Energie braucht, dann holen wir die da raus. Unsere kleinen Mikroorganismen, meine besten Freunde, erledigen das für uns. Ne? Ohne die läuft auf der Welt sowieso nichts. Und das ist die einfachste Möglichkeit überhaupt, Energie zu produzieren. Dann, wenn der Wind nicht da ist und die Sonne nicht scheint, überhaupt kein Thema. Die Mikroorganismen haben keine Gewerkschaft, die arbeiten immer für uns. Rund um die Uhr. Ne?
Die letzten 2 Minuten hätten Pflichtlektüre für jeden Politiker in diesem Land sein müssen.
Ja, aber also ist ja nicht so, dass wir es der Politik nicht seit Jahren schon erzählen. Ja, so ist ja nun auch nicht, Christian. Ne? Also egal, aber das ist natürlich rechte Schwurbelei. Mein lieber Stefan, zurück ins schöne Bayern. Der Herr Lohmeier hat gerade eine interessante Frage gestellt. Ist es so, können wir die Gasspeicher, die wir haben, vielleicht kannst du mal erzählen, dass der Gasspeicher nicht ein Container ist, das denken ja auch die meisten, können wir die auf 0 runterfahren? Können da sogar Wasser eindringen, habe ich gehört?
Ja, also es ist Folgendes, und zwar, es gibt verschiedene Arten von Speichern, aber im Schnitt kann man sagen, wenn wir rechnen mit 0%, dann haben da oft nur 20-40% sogenanntes Kissengas drin. Das geht also nur mal separat. Das ist, damit zum Beispiel das Wasser bei den Pornspeichern nicht eindringt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst haben die irgendwann einmal defekt oder du kannst die nicht mehr nutzen. Deswegen muss das da drin bleiben und wir können nur mit dem Working Gas arbeiten, eben bis zu den 0%. Das Problem dabei ist, desto weniger das da in die Speicher drin ist, desto weniger können die ausspeichern, weil einfach der Druck im Speicher quasi selber fehlt und dann kann ich natürlich nicht mehr so viel rausbringen. Und dann weißt du vielleicht, wir bräuchten aus den Speicher an einem kalten Tag 2500 Gigawattstunden, aber bei 10% können wir halt vielleicht nur noch 1500 Gigawattstunden rausholen. Dann haben wir schon mal bundesweit das Problem, wir müssen irgendwo ein Viertel von den Leuten oder ein Viertel von den Firmen das, oder ein Viertel insgesamt von Deutschland das Gas abdrehen. Das ist das große Problem. Deswegen spricht man ab 20% ist diese magische Grenze, weil danach nimmt der Druck massiv ab. Wo jetzt weniger das Problem sieht, dass dann der Druck so weit abnimmt, dass er quasi bei uns in die Heizungen runtergeht, weil da hast du dann das Problem, dann schalten sie die alle in Störmodus und dann muss der Techniker kommen und die wieder einstellen. Das kommt aber erst später dann. Zuerst einmal werden die Firmen abgeschaltet. Also vor allem so Firmen, die jetzt nicht systemrelevant sind. Ich war letzte Woche in Niederbayern, Glasbläserdorf, das wären so mit die ersten, die abgestellt worden haben, Textilien, solche Dinge. Die werden als erstes abgestellt, wenn das nicht reicht, dann geht es irgendwann einmal weiter, zum Beispiel an die Stromversorgung, dass man eben nicht mehr mit so viel Erdgas das Ganze macht, sondern vielleicht dann Biogas wieder hochfährt oder andere Methoden sucht, Importe, was auch möglich ist. Das Problem, was wir haben, alle Länder um uns herum produzieren teilweise auch mit Gasstrom und die haben die gleichen Probleme wie wir. Niederlande ist jetzt unter 20% vermutlich ab heute. Das heißt, da haben wir dann auch vielleicht das Problem, dass bei uns irgendwann mal weniger Importe aus den Niederlanden kommen, wenn die unser Gas selber brauchen. Und so, das ist das große Problem. Also desto weniger du in die Speicher drin hast, desto weniger kannst du ausspeichern und desto gefährlicher wird es an einem kalten Tag. Das ist nicht mehr für alle reicht. Und dann müsste man halt, bevor man den Gasdruck runterfahren lässt, dass die ganzen Heizungen sich in Notbetrieb gehen, würde man wahrscheinlich eher den Strom in dem Gebiet abschalten, komplett, weil dann gehen auch keine Gastherme mehr.
Interessant. Bevor der nächste dran ist, ich glaube, Christian wollte noch was sagen gleich. Nochmal eine Frage zu Markus. Oder vielleicht kannst du bestätigen, Christian und ich sind ja Ackerbauern. Wir produzieren ja dieses unnötige Zeug, so Lebensmittel und gerade auch viele vegane Produkte. Eigentlich sogar ausschließlich vegane Produkte. Und 70% von dem, was du in deine Biogasanlage reinfährst, fährst du ja auch wieder raus. Und das könnte ich wunderbar nutzen als Dünger. Weil das ist auch so ein Punkt. Bei uns in Deutschland wird ja auch kein Kunstdünger, der im Haber-Bosch-Verfahren hergestellt wird, was in Deutschland erfunden wurde, was auch sehr viel Gas verbraucht. Das machen wir in Deutschland auch nicht mehr, weil das lohnt sich hier nicht mehr, ist zu teuer. Und ich werde immer nicht müde zu betonen, ein Drittel des weltweiten Ammoniumstickstoffs benötigen wir dann, oder wenn er kommt, aus Weißrussland und aus Russland, den sollen wir ja auch nicht mehr holen. Das heißt also, wir haben auch kaum noch Dünger oder er ist unbezahlbar bei uns. Also Biogasanlagen liefern auch nochmal dann zusätzlich den wichtigen Nährstoff für uns Ackerbauern. Das wollte ich nochmal ganz kurz betonen. Das ist also auch noch ein tolles Abfallprodukt neben dem Strom und der Wärme. Christian, wolltest du noch was sagen?
Nee, da kann Markus eher was zu sagen. Ich habe auch noch was. Mir geht es um das Wetter. Das Thema wollte ich gerne mal reinbringen. Bitte, Markus. Aber das ist jetzt das Thema, was man im Markus besprechen soll, weil ich finde das auch, dass du einfach mal sagst, Markus, was nimmt ihr denn alles aus Kartoffeln? Was kann man noch alles nehmen? Das ist ja eigentlich ein Plus, ne? Reststoff.
Alles außer eben Zellulose oder Lignin, also ligninhaltige Stoffe sind schwieriger zu zersetzen. Wir haben aber jetzt Enzyme, die wir mit zufüttern zu den Mikroorganismen, die jetzt zum Beispiel das Stroh besser zersetzen sollen nochmal, weil wir da einfach eine höhere Viskosität erzeugen bei uns in den Fermentern. Das sind alles Sachen, alles jede 2 Wochen ziehen wir hier Proben, das wird alles analysiert. Dann wird eine Tendenz festgestellt, darauf reagieren wir. Also wir sind immer up to date, ne? Wir wissen immer, was gerade fehlt, um das System am Laufen zu halten. Die Jungs fahren hier gerade Gärsubstrat raus, bei uns geht's. Bei uns ist ja so ein bisschen Frühling hier. Heute Morgen hatten wir allerdings Frost, der nicht vorhergesagt war. Es war spiegelglatt auf den Straßen hier. Und das ist einfach ein Kreislauf, den wir hier haben. Ne? Man sagt ja immer, das ist ja eine Betonkuh. Das ist ja ein Betonmagen, den wir hier haben in den Fermentern. Im Prinzip ist es ja so. Auf der einen Seite, die Kuh produziert Milch und Fleisch. Und wir produzieren Energie aus dem, was wir sozusagen an gleichem Futter fast verwenden, wie eine Kuh eben auch bekommt. Ne? Da ist kein großer Unterschied. Und es macht einfach Spaß, den Kreislauf selber zu erleben. Wir packen jetzt gerade Gärsubstrat, eventuell, wenn es gleich geht, aufs Getreide, müssen wir gucken. Das Getreide, das Korn ernten wir, ne? Da kommen die Brötchen her. Das Stroh geht bei uns in die Pferde rein. Die Pferde verwerten das Stroh in den Hafer. Hinten kommt das Abfallprodukt beim Pferd raus und liegt das eingestreute Stroh. Das packen wir hier wieder in die Anlage. Ne? Und dann ist es schon wieder im Kreislauf. Und das ist einfach genial. Ne? Also ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen, weil es ein Kreislauf in sich geschlossen ist und wir lagern auch noch ein bisschen CO2-Bilanz. Sag ich immer, ist neutral. Kann man auch die KI fragen, da kriege ich ja auch immer Kritik. Dann wird ja immer kritisiert, ja, ihr braucht ja auch so viel Energie für die ganzen Erntearbeiten und so weiter. Das ist schon alles bestens analysiert worden von Landwirt MV, kann ich nur empfehlen, der hat ein Video dazu gemacht. Hat mal alles aufgeschrieben, von der Aussaat bis zur Ernte, über hier das Silieren und alles. Das sind 7%, die wir sozusagen an Energie brauchen, von dem, was wir nachher produzieren, um das Produkt hier herzustellen. Ne? Das ist einfach genial. Ne?
Und das Ganze nochmal, es macht unabhängig in einem Land, das Energie braucht und eben die eigene Energie nicht mehr fördern möchte. Wir möchten ja raus aus Kohle, wir möchten das Erdgas, was wir in Norddeutschland haben, nicht rausholen aus dem Boden. Und das, was wir hätten, was Markus beschreibt, wollen wir nicht haben, warum auch immer. Keiner weiß es gerade. Ich frage mich, welcher Plan B ist da? Und was jetzt nochmal spannend ist, wir haben das bei Stefan gesehen, wir mit Kai darüber gesprochen hat, wir, Anthony, haben ja auch darüber geredet. Man kann das Wetter hin und her schieben. Eins ist klar, es gibt keinen Frühling. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden die 10 Grad nicht deutschlandweit längere Zeit überwinden. Und im Gegenteil, die Gefahr, dass es mal richtig kalt wird, ist da. Kachelmann hat am Morgen auch wieder davon gesprochen, dass es nochmal diesen Outbreak geben kann, dass es nochmal richtig bis weit rein nach Europa eine Kältephase gibt für 5, 6, 7 Tage. Und das ist dann, wo ich dann eben, was gerade Stefan sagte, zucke und sage, wenn dann die Speicher gefordert sind, jetzt also gerade hinten raus, nicht jetzt, Anfang März, vielleicht am 5. oder 10. März, da kann es mal richtig kalt werden, verdammt, da kann auch Schnee fallen. Und dann wirklich da die Speicher gefordert sind und leisten müssen und sie nicht mehr leisten können. Da frage ich mich eben, kann man es dann wirklich regulieren? Kriegt man es eigentlich in den Griff in den verschiedenen Netzen? Oder erleben wir dann plötzlich eben was, ja, wir haben es ja aus Bremen gerade gehört, was so war, weiß ich nicht, dass da überall alles klack gemacht hat und eben die Heizung rausfahren. Wir haben es in Dresden erlebt, dass über Tage die Techniker rumfahren mussten, um dann auch Luft aus der Leitung wohl rauszulassen und so weiter, weil es dann auch gar nicht funktionierte. Das ist ja nicht mal eben wieder angeschaltet. Das ist einfach die Fallhöhe, vor der ich gerade Angst habe. Und wenn das in einer Stadt passiert, ein Freund von mir wohnte in Dresden, war es, glaube ich, auch, nee, Leipzig war das, da ist mal Strom ausgefallen und das um 1,5 Tage und er sagt, noch einen halben Tag länger und die hätten die Geschäfte aufgemacht von außen, die Leute, weil es einfach über eine ausgefallene Ampel hinausgeht. Und wenn das Klo das letzte Mal gespült wurde, nämlich einmal hast du nur in der 6. Etage eines Hochhauses, dann merkt der Letzte auch, dass wenn der Wasserdruck nicht gleich wiederkommt, weil die Wasserwerke auch den Strom haben, hier gleich die Unruhe ausbricht. Das sind wirklich bei -5 Grad oder -10 Grad, wie wir es in der Ukraine haben, Situationen, die kennen die Deutschen nicht mehr. Und da wirst du ein anderes Gesicht der Deutschen sehen. In Berlin hatten wir den Test. Klein, strukturiert, mit ganz viel Stadt drumherum, die alle helfen konnten. Was ist, wenn von außen keine Hilfe mehr kommt in so einer Stadt wie Berlin, weil alle betroffen sind? Diese Gefahr haben wir jetzt vor Augen gehabt, interessiert die Politik überhaupt nicht. Und wenn wir darauf hinweisen, dass es aber nicht unrealistisch ist, dass das gerade passiert, sind wir Schwurbler. Erst da lasse ich mich nicht mundtot machen. Ich möchte Antworten von der Politik haben. Die fordere ich nach ein und die gibt es nicht. Auf Energie zu verweisen ist keine Antwort.
Ein wichtiges Thema. Ich mache das ja. Das Thema Blackout ist bei mir seit 7,5 Jahren Kanalthema. Und mittlerweile ist es nicht mehr ganz. Am Anfang war es da totale Panik machen und Schwurbler, jetzt wird's langsam. Und ich verstehe auch nicht, Berlin hat doch jetzt wirklich gezeigt, wie dramatisch die Situation ist. Die haben ja teilweise jetzt noch keine Heizung, weil die beim Wiederanfahren kaputt gegangen sind, weil es da Überspannung gab. Weil die Wärmepumpen, die haben ja so einen Heizstab drin, der funktioniert auch nicht. Die haben quasi innen drin explodiert, mehr oder weniger. Also so leicht und nicht groß. Aber die haben kaputt. Das heißt, du brauchst eine neue Wärmepumpe. Das heißt, die Leute haben seit über einem Monat keine Heizung. Es hatte teilweise -10 Grad. Und ich verstehe es da nicht. Und jetzt fahren wir auf diese Situation hin, weil wenn das wirklich passieren wird und zum Beispiel ein Gasstand in einer Stadt wie München wird unter diesen magischen Wert kommen, dann bräuchten, hat man mal ausgerechnet, die Installateure 4 Monate, um alle Heizungen wieder anzuschalten. In Berlin, die fahren ja momentan das Doppelte und das Dreifache vom Normalen und haben immer noch nicht alle angeschaltet, weil das einfach ein Riesenaufwand ist. Es war verhältnismäßig klein. Genau, was Christian gesagt hat, wenn das mal groß ist und es kommt von außen keine THW mehr, es kommt keine Feuerwehr mehr, weil die alle selber im Einsatz sind oder selbst vor Ort die Probleme haben. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Das wäre die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg und wir gehen da so locker damit um. Pff, ja, mei, ist wie im Ahrtal. Ja, mei, Kai Zorn hat es vorher gesagt, es hat keinen interessiert. 170 Menschen haben gestorben, weil wir nicht auf die Leute gehört haben, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja, da bist du hier genau an der richtigen Adresse, Markus. Das stimmt. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Spanien, dem Blackout in Spanien. Das ist ja bei uns auch medial komplett untergegangen. Das war einfach so Zufall, dass es eine Spannungsschwankung war aufgrund von Erneuerbaren. Will keiner hören. Und dann war halt nun mal, da war es ja warm. Kein Bezahlen mehr ohne Bargeld möglich. Ja, dann kriegst du halt kein Wasser. Ich weiß noch genau, hab sogar die Bilder vor Augen, wie die Leute einen Laden hingestellt haben. Only Cash. Ja, so Markus, du wolltest was
sagen. Wegen überhaupt geöffnet haben.
Genau.
Ich hatte eben Kontakt mit einem Berliner, mit einem waschechten Berliner. Und ich hatte den auch gefragt, hör mal, wie sieht das denn aus jetzt in Berlin? Bereitet ihr euch darauf vor, dass vielleicht sowas nochmal passiert? Und ich dachte, ja. Ich erlaube mit Lebensmitteln, dass wir 4 Tage über die Runden kommen. Wir haben Akku-Packs gekauft, wir haben Gas gekauft, wir haben einen Gasbrenner, wir haben ein Notstromaggregat, wir haben hier so Trockenfleisch gekauft, wir haben Brot gekauft, was extrem lang haltbar ist. Das verbrauchen die natürlich dann immer. Wir haben mehrere Kanister Wasser. Wir haben sich darauf vorbereitet, dass das Szenario vielleicht eventuell nochmal erleben oder dass eben kein Gas mehr da ist. Hat er auch gesagt, ne, dass dann eben kein Strom da ist. Aber das ist ja auch die Frage, warum wird das öffentlich nicht kommuniziert? Ich denke, genau aus dem Grund, ne? Weil die Leute ansonsten vielleicht sich vorbereiten, was ja eigentlich normal wäre, dass man sich darauf vorbereiten sollte, müsste, dass sowas passieren kann, dass wir in einer kritischen Zeit sind und dass dann hier die Panik ausbricht. Ne? Aber in Berlin, die schlauen Leute, die haben sich schon ein bisschen eingedeckt, dass sie über die Runden kommen.
Ja, wir haben jetzt das ist immer so, wenn man es da gelernt hat, und ich kann euch nur raten, greift zu den Dosen. Die halten auch ohne Kühlschrank, wenn es mal warm werden sollte, die halten immer. Wir reden ja auch schon im April, Mai, wenn wir die Speicher wieder auffüllen müssen irgendwoher. Dann wandern wir dann ja ohne Winter so in dem Bereich, wird Stefan auch genauer wissen, wo wir eben die 2000 nur verbrauchen und eben keine Speichermengen eigentlich gebrauchen würden ohne eben eine Kälte. Und dann sind wir immer noch am Hintern, wenn es dann mal doch den Speicher benötigt, der nicht dann dem Ende da ist. Also wenn ihr Dosennahrung kauft, die hält sich wunderbar, auch ohne Kühlschrank, wie gesagt, da ist auch viel drin. Fisch und so weiter kann man bestens immer liegen haben, das hält sich teilweise Jahre. Guckt mal drauf, wie lange das haltbar ist. Das haut man schon irgendwann weg zwischendurch. Und da muss man gar nicht Geld für ausgeben, sondern man kauft immer ein bisschen früher etwas ein, was sowieso gekauft werden muss. Also ist jetzt kein Preppering, sondern es ist einfach vernünftig und nicht, dass alle losrennen, wenn es alle brauchen. Ne? Die Idee kommen dann noch andere.
Weil, wisst ihr, das mich ärgert einfach nur, dass das ja hausgemacht ist. Das ist ja alles kein Zufall, das ist keine Naturkatastrophe oder irgendwas anderes. Das, die Probleme, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ja massiv sind, die sind wirklich hausgemacht. Und ich bin es einfach leid, dass ich jetzt einfach so mir anhören muss und sage, komm, ist halt so, diese sogenannte Energiewende, die ist, da können wir auch nochmal drüber reden, weil wir Stefan hier dabei haben. Wir haben eine Speicherfähigkeit, meine ich, in Deutschland von grob 40 Minuten. Das ist ja wohl eine absolute Katastrophe. Das heißt also, bevor ich hier sogenannte Erneuerbare hinpflaster überall, ja, und dann meiner Meinung nach, ich finde das ja nicht schlecht, so eine Kombination wäre ja nicht schlecht, wenn man die AKWs als grundlastfähige Energieträger behalten hätte, wäre das ja auch vielleicht alles machbar gewesen, in Ordnung gewesen. Und da hätten wir die Probleme, die wir jetzt hier haben, nicht. Aber wieso, und das ist meine Frage, die ich mal so im Raum schmeiße, wieso glaubt ihr, ist das so? Ist es, na, ich frage erstmal, warum haben wir das gemacht? Warum sind wir diesen Weg gegangen? Warum haben wir das Pferd von hinten aufgezäumt und nicht erst Speicherfähigkeit hergestellt und dann Erneuerbare gebaut?
Geld. Ganz einfach. Es geht um Milliarden von Euro, es geht um Riesengewinne und ein paar andere Blöde, die magst dann ideologisch, dass die sagen, ja, wir bauen Windräder und dann retten wir die Welt, was völliger Quatsch ist. Uns wird immer China vorgehalten, aber dass China nur 3000 Kohlekraftwerke hat und 600 neue geplant hat, dass die nur 59 AKWs dazu bauen, das wird bei uns komischerweise immer verschwiegen. Also kein anderes Land der Welt geht diesen Weg, seine sicheren Kraftwerke, die momentan Reserve liefern, die Blindleistung steuern können, das sind zwei weitere Themen, will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, die quasi immer dann Strom produzieren, wie wir den benötigen, weil die Regel Nummer eins im Stromnetz, den Strom, den wir jetzt in dieser Sekunde verbrauchen, den müssen wir genau jetzt produzieren und das kennen Wind und Solar nicht. Und wir zerstören momentan unser Stromnetz und wenn ich mir allein die Redispatch-Maßnahmen anschaue, die Notfalleingriffe, um das Netz stabil zu halten, 3 bis 6 im Jahr 2000 und jetzt hat er über 19.000 Eingriffe und das steigt jedes Jahr, weil unser Netz mit jedem Jahr noch instabiler wird durch noch mehr Wind und Solar und durch noch mehr Wegfall von die großen Kraftwerke, die unsere Sicherheit. Man kann einfach sagen, vor allem diese Wechselrichter von Wind und Solar, die haben jetzt das große Problem. Die haben zum Blackout in Spanien geführt. Das war nicht, dass wir zu viel Strom hatten, zu wenig, was mir immer das Problem ist, sondern das waren die Wechselrichter. Die haben Frequenzen produziert, haben sich gegenseitig aufgeschaukelt und die normalen Kraftwerke, die das einfangen, die waren halt zu wenig da. Die hatten nur noch 24% quasi Kraftwerke mit Generatoren, mechanische Kraftwerke, wie man so schön sagt, im Netz und 76% eben andere. Das hatten sie noch nie und dann kam es zum Blackout. Und seit dieser Zeit haben sie halt nur noch 60% Wind und Solar im Netz. Die haben dazugelernt. Aber wir brauchen Wind und Solar. Wir müssen dazu bauen. Völlig blöd. Allein in Bayern haben wir letztes Jahr 1,7 Millionen Mal Solaranlagen abgeregelt. Das Jahr davor waren es 1,2 Millionen Mal. Und wir bauen dazu und alles, was dazu gebaut wird, wird einfach wieder abgeschaltet. Den ganzen Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr sind die abgeschaltet. Völlig blöd. Kostet nur Geld für den Steuerzahler. Bringt aber überhaupt nichts und macht unser Netz noch instabiler. Das ist unglaublich. Das ist Idiotie pur.
Also die Redispatch-Angriffe waren, glaube ich, vorletztes Jahr haben die 3 Milliarden Euro gekostet. 3 Milliarden Euro. Nur genau. Die Eingriffe, die wir vorher, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, eigentlich gar nicht machen mussten, weil das Netz stabil war.
Also das, was du jetzt hast, heißt die Gesamtkosten, aber wenn ich die reinen Redispatcher schaue, von Januar bis November 25, haben wir 1650 Millionen gezahlt und die Franzosen 48 Millionen. Und da merkt man den Unterschied zwischen einem stabilen Netz und einem instabilen Netz. Die Franzosen haben halt dank ihrer AKW, dank der Power, die da, die Masse, die dahinter steht, ein absolut sicheres Netz, das auch uns hilft. Ohne die Franzosen wären bei uns schon die Lichter ausgegangen. Nicht nur wegen dem Strom, sondern auch wegen der momentanen Reserve, Blindleistungssteuerung. All das, was da noch dazukommt, was die wenigsten eigentlich wissen. Und wir machen das alles einfach kaputt, weil wir noch mehr Wind und Solar haben. Wir schalten jetzt im März schalten wir wieder Kohlekraftwerk ab. Ja, wunderbar. Wer braucht schon?
Ich kann nur empfehlen, einmal zu Agora oder Ähnlichem zu gehen. Agora Meta ist nur so einfach aufgebaut, damit sie das Gegenteil beweisen soll. Aber man sieht auf den ersten Blick, wir wollen in den nächsten Jahren aus dem Großteil der Stromproduktion aussteigen. Das kann nicht funktionieren. Und du hast uns die Frage gestellt, die Antwort lautet Ideologie aus meiner Sicht, nicht nur Geld, sondern wir haben eine Gesellschaft, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat und die sich an der Realität einfach in einer Art und Weise vorbeimogelt. Das ist eine Zeit lang gut gegangen, aber jetzt hat es dann die Grenzen erreicht aus meiner Sicht. Und wir können nicht ohne physikalische und mathematische Realitäten wirtschaften. Das funktioniert nicht. Wir leben in einer Welt, habe ich oft genug gesagt, wo wir uns eben etwas zurecht mogeln, sagen, E-Autos haben keinen CO2-Ausstoß, obwohl jeder weiß, das ist natürlich Unfug. Und Windräder und so weiter schicken keine, oder die Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Und jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo wir diesen ganzen grünen Gefasel die Realität entgegensetzen müssen und sagen müssen, auch LNG rettet uns nicht. Es klappt so nicht. Und dass kein Volk der Welt, keine Volkswirtschaft der Welt bei Restverstand funktionierende und nebenbei gesagt die weltweit besten Kohlekraftwerke sprengt, funktionierende und weltweit sichersten Atomreaktoren sprengt oder die Kühltürme sprengt und abschaltet, das muss ich keinem erklären. Das ist geisteskrank. Das hat mit Vernunft nichts zu tun. Man hätte auf der Basis aufbauen können. Und wenn man es hat, dann kann man nach und nach abschalten. Aber keiner, wie gesagt, hat, bevor er die Hosenträger anhat, zieht er den Gürtel aus der Hose raus. Und genauso ist es hier auch. Wir haben genau das getan. Wir haben den Gürtel rausgerissen und die Hosenträger haben wir noch nicht mal bestellt bei Amazon. Und das ist das große Problem. Wir stehen mit nacktem Unterleib da und glauben allen Ernstes, physikalische, mathematische Regeln gelten für uns nicht. Und das ist es einfach, was wir jetzt lernen müssen. Und ich befürchte, das ist immer das meine. Einige sagen, wir freuen uns darauf, wenn es jetzt zusammenbricht. Ich freue mich da nicht drauf, weil die Schwächsten der Schwächen werden getroffen. Aber ob die dann wirklich aufwachen, die Gesellschaft, weiß ich nicht. Es sind so viele Gefahren gerade, die dieses Land so in wirkliches Chaos stürzen können. Das macht sich einfach keiner bewusst. Und ich hatte die leise Hoffnung, als das in Berlin passiert ist, dass mal irgendjemand aufwacht, weil das ja noch endlich mal die Berliner getroffen hat, die Berliner Blase getroffen hat. Nein, wir hören da heute gar nichts mehr von. Es hat nicht stattgefunden. Wir bekommen keine Berichte, dass die Heizung noch nicht laufen, wie viel Aufwand das ist, wie hoch der Schaden ist, wie viele Tote und Verletzte es eigentlich gegeben hat am Ende des Tages. Wir hören es nicht. Wir hören ein bisschen was über das Glatteis dort. Aber wir sind in einem Idiotenland gelandet, wenn ich nur nach Berlin gucke. Und das ist unser Problem. Wir kommen aus dem Greta Thunbergs und dann, wie heißt sie hier?
Luisa.
Vergessen, in der Antarktis festsitzenden Luisa. Einfach nicht raus. Wir denken nicht mehr in der Realität, die uns mal stark gemacht hat und zu einer starken Wirtschaftsnation gemacht hat, wo alle Respekt vor hatten. Heute guckt man uns an und sagt, die Deutschen haben einen Vollknall und nichts anderes. Und das ist die Realität leider.
Na, du hast ja gerade schon das Problem angesprochen. Der NGO-Komplex ist für mich das Problem schlechthin, weil die stehen voll dahinter. Ich meine, überleg mal, die Endstufe des Wahnsinns war für mich erreicht, wirklich als der NABU wirklich klagt gegen den Einsatz von Streusalz und dann vor allem auch Recht bekommt. Das ist für mich der absolute Wahnsinn, während alle Klinikverantwortlichen in Berlin schreien und sagen, wir können keinen einzigen Patienten mehr aufnehmen. Wir haben mehr Oberschenkel, Halsbrüche noch und nöcher. Und das Gleiche ist ja, folge dem Geld. Das ist das, was Stefan gerade richtigerweise gesagt hat. Und du siehst einfach den reichen Clan. Jeder konnte es sehen, jeder hat es mitbekommen. Er musste zurücktreten, der beste Freund von Habeck, weil Geld geflossen ist bis zum Abwinken, Vetternwirtschaft bis zum Abwinken. Markus sofort, weil ich rede mich da gerade richtig in Rage. Wir haben es alle im Ahrtal gesehen. Ich frage mich auch, Christian, wir haben auch darüber gesprochen, als wir mit Kai Zorn zusammen waren, die Welle im Ahrtal wäre mindestens 3 Meter niedriger ausgetreten. Markus, du warst dabei, als wir mit dem Maschinenring Deutschlands gesprochen haben, der uns das erzählt hat, als wir die Spenden übergeben haben, vor über 3 Jahren, wann das war, weil man einfach nicht in der Lage war, die Bäume zurückzuschneiden, beziehungsweise das, was man über Jahre...
Verboten wurde, was man über Jahrhunderte
Flussläufe bereinigt hat, damit das nicht passiert, damit die ganzen Brücken nicht zusammenstürzen. Auch wieder ganz einfache Physik. Ich war wirklich schlecht in Physik, aber für all das, was Sie gerade besprochen haben, reicht es tatsächlich. Aber man kann die Menschen mit Ideologie und mit Geld sowas von verblöden, dass sie wirklich glauben, Sonne und Wind schickt tatsächlich keine Rechnung. Ja, und es ist vollkommen egal, ob ich 5 Trilliarden Windräder baue und die Windräder drehen sich nun mal nicht so oft in ganz Deutschland wie die Windräder an der Nordsee. Und ich plane trotzdem in Süddeutschland Windräder und die kriegen 50% mehr Steuergeld, damit die da gebaut werden. Das ist ja Fakt. Das ist einfach Wahnsinn. Markus, du wolltest was sagen, bevor ich komplett durchdrehe.
Ich könnte zu jedem Thema jetzt wieder was sagen, natürlich Ahrtal auch, aber ich wollte eigentlich zu Braunkohle was sagen. Ich komme ja hier aus der Braunkohleregion, ne? Also hier hinten sind die Tagebau Hambach und so weiter, Hambacher Forst kennt ihr alle. Das ist ja immer dieser Widerspruch, ne? Auf der einen Seite sollen wir uns ja Richtung klimaneutral entwickeln, Und ich war unten in der Grube am Bagger. Da hat mich der von RWE mit runtergenommen, der Ingenieur, der uns damals Kraftstoff und Wasser gebracht hat, am ersten Tag nach der Flut. Wir hatten ja keinen Kraftstoff mehr und da kamen zwei RWE-Fahrzeuge. Mit dem bin ich immer noch super befreundet und der hat organisiert, dass ich mit nach unten mal konnte mit ihm im Pickup, war auf dem Bagger drauf. Dann stehst du da unten vorm Bagger, guckst nach unten, stehst auf alten Holzfragmenten, sag ich mal, ne? Da stehst du auf Kohlenstoff. Und was machen wir? Wir holen den Kohlenstoff da unten raus, wo der sicher liegt, 180 Meter in der Tiefe oder noch tiefer, und verpulvern den gerade hier in den Braunkohlekraftwerken, weil wir keine andere Lösung haben, keine Alternative haben. Die Braunkohlekraftwerke, die hämmern so viel Wasserdampf raus, wie damals, als ich noch Kind war. Da gab es anscheinend nur Braunkohlekraftwerke. Da hat es auch immer so einen gelben Schlier, der mit rauskam. Da waren die ja sowas in der Kritik. Du musstest einmal die Woche die Fenster putzen, sonst waren die schwarz. Staub oder generell von dem Staub mit rauskam. Wir brauchen ja auch keinen Schwefeldünger. Der ist automatisch von den Braunkohlekraftwerken hier gedüngt worden, ne? Das ist alles vorbei, also ist alles schon sauber geworden, aber wie kann man den Kohlenstoff unten aus dem Boden rausholen und hier in die Atmosphäre bringen und dann von Klimaneutralität reden? Das verstehe ich auch nicht. Aber jetzt ist es ja so, dass 2030 Ende ist. Die bauen jetzt schon die Pipelines, um das Wasser vom Main in Tagebau Hambach zu führen. Drei Röhren, a 2,20 Meter Durchmesser. Und das soll ja geflutet werden. Ne? Und das sind alles so Sachen, wo wir über Technik reden und so weiter. Du hättest ja einen riesen Speicherkraftwerk bauen können in dem See. Das passiert alles nicht. Ne? Und das ist, wir sind so von der Entwicklung entfernt, wirklich nach vorne zu gehen und richtig nach vorne zu gehen. Mit dem Heliogasanlage eine Ladesäule bauen wollen, das haben uns jetzt schon drei Firmen gesagt. Wenn wir heute den Auftrag erteilen, dauert es 1,5 Jahre, bis das durch ist. Und ob das dann in 1,5 Jahren steht. Und dafür sollen wir jetzt schon 1 Million in die Hand nehmen, sozusagen. Anfangen 1 Million in die Hand. Wir müssen ja den Architekten bezahlen, wir müssen die Anträge, die Gutachten bezahlen und alles. Also das Risiko einzugehen, das muss man sich wohl schwer überlegen, ob in 1,5 Jahren überhaupt noch die Nachfrage da ist oder was in 1,5 Jahren ist, ne? Und da wirst du richtig demotiviert, da überhaupt noch hier in die Zukunft zu gehen mit solchen Anlagen. Uns fehlt der Impuls, uns fehlt die Schnelligkeit, die Agilität, die Flexibilität. Die fehlt uns hier. Und vor allem jemand, der mit Sachverstand mal vorankommt.
Ja. Also das war schon ein Ansatz von Lösung. Vielleicht kann Christian und Stefan jetzt auch nochmal selbst sagen, was wir jetzt dringend sofort machen müssten, um Probleme zu lösen. Weil die Probleme haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich gut beschrieben. Christian, vielleicht fängst du mal an.
Nee, lass Stefan mal anfangen, weil wir sollten die beschreiben. Stefan kann das besser sagen.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel zum Gasthema bleiben, dann müsste man eigentlich sofort damit anfangen zu reduzieren, Gasverbrauch. Also ihr kennt das ja noch. Büro um 19 Grad runter, daheim runterfahren, alles Mögliche, weil einfach, es wird nicht so viel reinkommen, wie wir brauchen. Wir haben es jetzt gesehen, wir kriegen jetzt plötzlich über die Schweiz kriegen wir jetzt plötzlich Gas, aus Italien vermutlicherweise, die normalerweise eigentlich unser Gas immer weiterleiten nach Norditalien. Aber bleibt es so, da brauchen die vielleicht ihr Gas selber, wir wissen es nicht. Wir wissen aber eines, dass in den nächsten 14 Tage, 3 Wochen, werden wir unter 20% kommen. Und dann muss man eigentlich die Gasmangellage allerspätestens ausrufen, weil wenn die Gasspeicher noch weiter runtergehen, dann gibt es in manchen Gebieten halt kein Gas mehr, im Worst Case. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Dann passiert das nämlich mit den Heizungen, dann passiert das mit den Firmen. Das wäre mal das Erste. Das Zweite, was für mich einfach dazugehört, wir müssen die letzten 8 AKW wieder reaktivieren. Das kostet uns vielleicht 20 Milliarden, aber dafür haben wir für die nächsten 20 Jahre Strom, bis wir eine andere Lösung gefunden haben. Zum Beispiel Dual-Fluid-Reaktoren, die wir ja auch in Deutschland eigentlich entwickeln würden, die aber nicht weitermachen können, weil ja schlicht das Geld momentan fehlt. Deswegen bauen die nicht weiter. Wäre eine geniale Idee, die würden unseren Atommüll verwenden und aus unserem Atommüll Strom für die nächsten 200, 300 Jahre machen. Ja, wie geil ist das denn? Und danach ist er viel ungefährlicher wie jetzt. Das nächste wäre Biogas, das wäre Wasserkraft, alles zu aktivieren, was noch irgendwie geht, dass man, wenn wir dort Reserven haben, ja, warum nutzen wir die dann nicht? Wir können eigene Gasfelder, wir können dieses Biofracking machen, dann können wir dort auch was raus. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Problem ist, 8. März 2026, da sind Wahlen. Und bis dahin wird einfach nichts passieren, weil eines ist klar, wenn wir bis dahin eine Gasmangellage haben, wo du wieder im Büro mit 19 Grad mit dem dicken Pulli da sitzt, ja, dann wisst ihr, wer dann verdammt viel Zuwachs kriegen wird und wer wahrscheinlich verdammt viel verlieren wird.
Ja, ist tatsächlich so. Guter Lösungsansatz. Das Fracking haben wir kurz angesprochen, was bei uns in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Teilen NRWs durchaus möglich wäre. Du hast es sogar Biofracking, glaube ich, gerade genannt. Ich erinnere mich an eine Sendung mit Markus Lanz, da war unser damaliger Ministerpräsident, wie hieß er nochmal? Der Vorgänger von Lies? Stefan Weil, genau, mit einem Fracking-Experten, war ungefähr vor 2 Jahren und der sagte einfach nur, es ist medial einfach kaputt geredet worden. Deswegen holen wir halt Fracking-Gas aus den USA, wo teilweise die Löcher gar nicht zugemacht werden. Das ist lächerlich. Und wie gesagt, bei uns wäre das nachhaltig. Wir haben für mindestens 30 Jahre Gas hier und bis dahin, da sind wir, ob es Dual Flut oder was anderes ist, andere forschen ja, wir forschen ja nicht, Profs machen irgendwas mit Genderforschung lieber als irgendwas meiner Meinung nach Wichtigerem. Es gibt Lösungsansätze, die da wären und AKWs ans Netz nehmen wieder. Es ist wohl technisch tatsächlich noch möglich. Ich war bei der Anschaltkonferenz Anfang letzten Jahres, habe mir da wirklich mit Experten weltweit wirklich die Zeit vertrieben und wirklich tolle Sachen gehört, die alle mit Erschrecken auf dieses wunderbare Land Deutschland schauen und es nicht verstehen können, wie das passieren konnte, was hier gerade passiert. Traurig.
Ja, und bei mir ist die Antwort auf deine Frage, wie Zeit läuft dahin gerade, ganz einfach. Wir brauchen jetzt Ehrlichkeit. Wir müssen uns jetzt alle ehrlich machen. Wir brauchen jetzt endlich die Antworten auf das, was hier gerade passiert. Wir können nicht auf die dämlichen Wahlen jetzt gerade Rücksicht nehmen. Wir brauchen jetzt die Antworten, wie wir auch die Speicher wieder vollkriegen werden. Das ist ein Riesenproblem. Guckt, wo wir gelandet sind, die wollen wir über die 65 kommen, die Stefan ausgerechnet hat. Er hat gesagt, 65% können wir erreichen. Das wäre dann einfach nur verschoben ins nächste Jahr. Wir werden nichts großartig ändern können. Ich weiß nicht, von wo das Gas kommen soll, was uns dann ausgleicht. Und deswegen brauchen wir, das Problem ist jetzt nicht gelöst Ende März. Das will ich damit sagen. Es geht weiter. Wir müssen sowieso Lösungen finden. Und je schneller wir jetzt endlich in Gang kommen, die Lösungen, alle, die wir haben, alle Potenziale, die wir haben, die vernünftig sind, die Sinn machen, in Gang zu setzen. Jeder Tag, den wir da verstreichen lassen, ist ein verlorener Tag zu Lasten der Gesellschaft, zu Lasten der Industrie, zu Lasten unseres Wohlstandes. Und da ist die Politik für da, dass sie das verhindern und dass sie uns verdammt mal über das Problem rüberhelfen und es nicht weiter wegdiskutieren oder einfach aussitzen wollen. Das lässt sich nicht aussitzen.
Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir mal einen schönen Rundumschlag gemacht mit Lösungen, Probleme und vor allem, ich hoffe, dass die Leute es verstehen, wo die Probleme gerade sind und die Verantwortlichen endlich was machen. Ich danke euch für eure Zeit. Einige von uns müssen das Bruttosozialprodukt wieder antreiben, damit es hier halbwegs weitergeht. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und ich glaube, wir sehen uns wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, demnächst nochmal wieder. Vielen Dank.
Alles klar. Schönen Tag und
Danke euch. Für die.